Kaltschneuzig. Kaltschneuzig. Der Wintersport-Talk. Auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Die letzte Woche, oder letzte Wochenende vielmehr, war wieder sehr, sehr, sehr turbulent. Es gab viel zu berichten, sowohl Absagen als auch Wetter, das uns ein bisschen schrei einfach gespielt hat, aber natürlich gute deutsche Leistung, aber auch Top-Leistung von anderen Nationen, das muss man so sagen. Und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, diesmal nur einen. Der Tobi ist leider aufgrund von Problemen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Duisburg noch nicht da. Vielleicht kommt er später noch dazu, muss man mal abwarten. Aber trotzdem ist Florian bei mir. Hallo Florian.
Hallo.
Ja Florian, ich habe schon gesagt, wir gucken uns mal so ein bisschen die Top-Ergebnisse an. Und da müssen wir natürlich nach Val d'Isère gucken, nach Frankreich. Wo ein gewisser Marcel Hirscher mal wieder dafür gesorgt hat, dass er zwar einen Sieg eingefahren hat, zwar im Riesenslalom nicht gewonnen hat, aber trotzdem wieder ein sehr, sehr gutes Wochenende hatte.
Ja, er hat ein sehr gutes Wochenende, einen Sieg im Slalom, einen Riesenslalom, dritter Platz. Könnte vielleicht dran liegen, dass im Riesenslalom ein bisschen die schnellere Disziplin ist, wo er noch eher Probleme mit seinem Knöchel hat. Wobei er schon wieder so gut aussieht, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen, er sieht so gut aus, als wäre er nie weg gewesen. Und das hat er auch gezeigt, dass er in der Weltspitze wieder mitfahren kann. Am Sonntag im Slalom gab es sehr schwierige Bedingungen, denn es hat viel geschneit. Wahrscheinlich ca. 20 Zentimeter innerhalb von einer Stunde Neuschnee. Und ja, dementsprechend schwierig waren die Bedingungen für alle Läufer. Und vor allem im zweiten Lauf wurde es kein bisschen besser. Und da kamen die Besten dann ja natürlich mit den Nummern, sagen wir 23 bis 30, die Top 7, Top 8 aus dem ersten Lauf. Und Hirscher war ja im ersten Lauf noch ein bisschen hinten, hatte da einiges an Rückstand. Auf Stefano Groß waren es 55 Hundertstel, der nach dem ersten Lauf geführt hat. Und dann im zweiten Lauf hat Marcel hier schon mal wieder einen Lauf runtergehauen, wie es wohl nur er kann. Hat, glaube sogar Laufbestzeit im zweiten Durchgang gefahren mit dieser hohen Nummer und trotz der widrigen Umstände und dann das Rennen gewonnen. Selbst Henrik Christoffersen, der noch ein bisschen Vorsprung hatte aus dem ersten Durchgang, konnte da nicht gegenhalten und musste sich mit dem zweiten Platz geschlagen geben.
Ja genau, du hast angesprochen im Slalom, er hatte nur die zweitbeste Laufzeit und ein bisschen besser war sein Kollege Marco Schwarz, der ist 3 Zehntel schneller gewesen am Ende. Er hatte wirklich, war früh schon dran, muss man sagen, war natürlich ein bisschen Glück, dass er gute Bedingungen hatte, nachdem er vorher ein bisschen Pech hatte und diesmal hat er ein bisschen mit klargekommen. Deswegen hat er sich noch vorgearbeitet auf Platz 9, nachdem er im ersten Durchgang nur auf Platz 28 war, also wirklich eine ganz, ganz starke Fahrt im zweiten von ihm. Aber wir gucken mal jetzt nochmal auf den Riesenslalom, Florian. Und da gab es auch deutscherweise mal wieder was sehr, sehr Erfreuliches. Stefan Luiz ist Zweiter geworden, war wirklich eine sehr, sehr gute Fahrt in beiden Läufen. Diesmal, dass wieder runtergebracht ist, sehr, sehr positiv und spielt auch dafür, dass er jetzt die Anlagen, die er hat, endlich mal auf die Piste zaubert.
Ja, Stefan Luiz hat gezeigt, dass er wohl jetzt endlich mal es schafft, die Konstanz weiter zu verfolgen. Er hat es ja im letzten Jahr am Ende gezeigt, wo er regelmäßig in die Top 5 gefahren ist. Und es ist sehr erfreulich, dass es jetzt eben so weitergeht. Direkt wieder mit dem zweiten Platz jetzt im Riesenslalom nach dem dritten davor schon. Also ja, zweimal Podest zum Start in die Saison. Das macht Hoffnung. Eventuell sogar auf eine Olympia mit. Hat er noch eine große Rechnung offen, nachdem er sich ein sehr bekanntes Missgeschick eingehandelt hat am Ende des ersten Durchgangs des Riesenslaloms bei den letzten Olympischen Spielen. Hoffen wir, dass er es dieses Jahr besser machen wird. Das Zeug dazu hat er auf jeden Fall, denn ja, er hat wieder 2 gute Läufe runtergebracht, die nicht ganz am Limit waren diesmal. Also er hatte noch ein klein bisschen Reserve, hat dementsprechend auch im zweiten Durchgang ein bisschen was verloren auf Alexis Pintero. Aber trotzdem war das eine souveräne Leistung, hat den zweiten Platz rausgefahren und ja, das Allerwichtigste bei ihm ist wirklich, dass er die Konstanz reinbekommt und auf einem extrem hohen Niveau eben diese Konstanz reinbekommt. Und dann haben wir natürlich noch einen zweiten Deutschen, der mindestens genauso hervorzuheben ist wie der Stefan Luiz an dem Wochenende, nämlich Alexander Schmid. Er ist mit Startnummer 40 gestartet. Das sagt schon, dass er eher relativ weit hinten ist. Hatte noch nie Weltcup-Punkte geholt davor und ist auch noch jung. Sogar noch ein Jahr jünger als Stefan Luiz. Das heißt, es sieht wirklich gut aus, auch im jungen Bereich bei den Alpinherren. Genau, und wie gesagt, er ist mit Startnummer 40 gefahren, auf Platz 8 im ersten Durchgang. Und dann im zweiten Durchgang hat er mich noch mehr beeindruckt, denn er stand da dann oben eben als 8 Letzter. Hat aber überhaupt keine Nerven gezeigt, sondern nochmal einen genauso starken Lauf gezeigt wie im ersten Durchgang und sich noch weiter nach vorne verbessert, bis auf Platz 6, wodurch er jetzt eben die Olympia-Quali direkt mal festgemacht hat in dem Rennen, wo er zum ersten Mal in die Punkte gefahren ist gerade mal eine Sekunde Rückstand auf Alexis Pinterest und ja, nur knapp hinter Henrik Christoffersen und auch Marcel Hirscher zum Beispiel platziert. Das sagt schon einiges. Sensationelles Resultat für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein wirklich ganz, ganz starkes Rennen. Man hatte damit nicht ganz gerechnet, zumindest ich nicht. Also wir wussten, dass er gute Anlagen hat, aber da war es auch so ein bisschen wie bei Stefan Nulz, das Problem, dass er einfach nicht auf die Piste bekommen hat, war auch verletzt den Jahren zuvor. Und diesmal hat er es wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, hat wirklich die Pistenverhältnisse gut für sich nutzen können, dann auch im zweiten. Aber das war wirklich schon, ja, ein bisschen abgezockt, muss man auch sagen. Also wenn man mal guckt, die letzte Laufzeit im Vergleich mit dem zweiten Durchgang, war er nur eine Hundertstel langsamer als Stefan Nulz. Also von daher wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von ihm. Aber wir müssen auch hier hervorheben, ein bisschen besser war einfach Alexis Pinterest, Florian, der mal wieder beweist, dass Riesenslalom genau so eine Disziplin ist.
Ja, Alexis Pinterest, muss man sagen, im Riesenslalom ist er stärker als im Slalom, hat ja auch schon Bronze gewonnen in Sochi 2014 und bei der alpinen WM 2015. Außerdem ist er auch schon Junioren-Weltmeister geworden im Riesenslalom, wobei das schon ein bisschen her ist jetzt. Aber tatsächlich, ja, seine Stärke liegt eindeutig im Riesenslalom. Dort gehört er zur absoluten Weltspitze. Man muss ja auch sagen, dass er teilweise unkonstant ist. Jetzt hat er wieder richtig einen rausgehauen und ja, es wechselt aber auch immer mal wieder so ein bisschen. Also es kommt auch mal vor, dass er dann ausscheidet und dann ja wieder mal ein, zwei Rennen einen Durchhänger hat. Aber jo, jetzt dieses Jahr ist er erstmal wieder super stark zurück.
Ja, du hast angesprochen, er schaltet gerne mal aus, hat er dann am Tag drauf im Slalom dann auch entsprechend gemacht, nachdem man noch nach dem ersten auf Platz 9 war, ist er dann im zweiten aufgrund eines Fahrfehlers ausgeschieden, du hast schon angesprochen, dann hat er dann Marcel Hirscher mit einer wirklich einer grandiosen Fahrt gewonnen gehabt, das ist der erste gewesen vor Henrik Christoffersen, der auch wieder ein sehr, sehr gutes Wochenende hatte, hier Platz 2 gewonnen und der dritte war dann André Myhrer. Aus deutscher Sicht auch da erfolgreich und auch die Olympia-Quali geholt war Fritz Dopfer, der am Ende Siebter geworden ist.
Ja, Fritz Dopfer hat wieder zwei kontrollierte Läufe gezeigt. Das kann er ja sehr gut im Vergleich zu Witz zum Beispiel. Er ist noch nicht ganz am Limit, hat noch ein bisschen Potenzial, noch das ein oder andere Zehntel rauszuholen, wenn er noch mehr riskieren würde. Aber ja, also ich meine, siebter Platz und Olympia-Quali ist super für ihn, denn bei ihm würde ich eher ja vorsichtiger sein als bei Marcel Hirscher zum Beispiel, dem man seine Verletzung überhaupt nicht anmerkt. Bei Fritz Dopfer ist es eher ein beständiges Aufbauen und sich jetzt mit einem siebten Platz zurückzumelden ist super, gibt auch die nötigen Punkte, um weiterhin in der ersten Startgruppe im Skialpinen Slalom starten zu dürfen und dementsprechend hat man da allen Grund zufrieden zu sein. Und auch sonst, das Resultat des DSV war sehr solide im Slalom mit noch drei anderen Athleten, die auch in die Punkte gefahren sind mit Dominik Steele, der mal wieder ein positives Resultat rausgehauen hat auf Platz 18 und dann noch Philipp Schmid und David Ketterer, die auch noch den einen oder anderen Weltcup-Punkt einsammeln konnten auf Platz 25 und 26. Was ein bisschen schwierig ist, Lino Strasser ist nicht qualifiziert gewesen für den zweiten Durchgang, weil er ja einfach ein paar Hundertstel zu langsam war. Ist sehr schade, denn bei ihm läuft es in letzter Zeit nicht so gut. Er hatte ja vor zwei Jahren schon eine sehr gute Saison, wo er einige gute Ergebnisse eingefahren ist, hat zum Beispiel den fünften Platz damals in Schladming. Aber ja, seitdem gab es jetzt einige Durchhänger, häufig nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Dieses Jahr sogar noch gar nicht. Auch letztes Jahr, abgesehen von dem City-Event, das er in Stockholm gewonnen hat, ja, gab es als bestes Resultat mal einen 10. Platz. Aber sonst war eher ein Rückschritt in den letzten Jahren, im letzten Jahr wieder zu sehen im Vergleich zu davor. Und ja, man hat auch gesehen in seiner Fahrweise, alles ein bisschen stockend, immer vom Tor, von der Stange ein bisschen weg, dann den Sprung wieder zu zaghaft gesetzt und ja, da fehlen einfach die ein oder ein paar Zehntel, die muss er ja vielleicht auch auf psychologische Art und Weise mit da ein bisschen Training rausholen und wieder aggressiver werden, denn es war eigentlich sehr schön, ihm immer zuzuschauen.
Ja, genau, da muss er jetzt ein bisschen an arbeiten. Ich denke, da hat er auch gute Anlagen. Vielleicht ist einfach so, ja, es braucht einfach dieses, glaube ich, Erfolgserlebnis jetzt diese Saison. Muss man mal gucken, wie er es jetzt in den nächsten Wochen hinbekommt, dass er endlich mal in den zweiten Durchgang reinkommt. Dann ist es vielleicht ein Brustloser, dass er dann vielleicht ein bisschen befreiter auffahren, muss man mal schauen. Zwei weitere Deutsche sind ausgeschieden im ersten, und das war sowohl Sebastian Holzmann als auch, ja, leider Stefan Nulz, der dann im Slalom wirklich nicht anknüpfen konnte an die starke Leistung vom Riesenslalom. Da muss er auch noch ein bisschen mehr Konstanz hinkriegen, weil er mit Sicherheit die guten Anlagen gesagt hat, wir haben es schon angesprochen. Darf man sehr gespannt sein, wie es dann in den nächsten Wochen dort weitergeht. Wir gucken jetzt aber mal zu den Mädels rüber. Und Florian, bevor wir dann auf die Probleme mit dem Wetter eingehen, möchte ich eigentlich erstmal zum Sportlichen kommen. Und zwar gab es in den Eisen einen Super-Gitter, der auch entsprechend runtergebracht wurde. Und da hatten wir eine absolut überraschende Siegerin, mit der wirklich keiner vorher gerechnet hat.
Genau, die absolut überraschende Siegerin namens Jasmin Fluri aus der Schweiz, die zusammen mit Michel Gesine einen Schweizer Doppelsieg gefeiert hat und dann noch vor Tina Weirater, die das Podium komplettiert hat. Ja, wirklich sehr überraschend. Man muss sagen, das Wettrennen war natürlich auch vom Wind beeinflusst, da der häufig aus unterschiedlichen Richtungen kam. Und so gab es eben für die einen Athleten dann oben ja teils sogar Sonne, während es für die anderen neblig war. Manchmal gab es Rückenwind, manchmal Gegenwind, was natürlich vor allem, wenn es oben noch eher langsam ist, zu großen Unterschieden führen kann. Trotzdem muss man sagen, Jasmin Fluri hat jetzt ihr erstes Weltcuprennen gewonnen. Das ist absolut souverän, denn die äußeren Umstände waren für jeden Athleten widrig. Und so muss man sich da auch erstmal durchsetzen. Hat sie super gemacht. Ja, direkt das erste Podium ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ist eine super Leistung von ihr. Sie ist auch noch jung mit 24 Jahren und ja, auf jeden Fall jemand, den man die nächsten Rennen im Auge behalten muss, denn sie hat ja auch die letzten Rennen schon eine beständig aufsteigende Form gezeigt und dementsprechend wird man sie wohl auch die nächsten Rennen in den Top Ten auf jeden Fall sehen können. Sonst haben wir, ja, muss man natürlich noch mehr aufs Wetter eingehen, was besonders für unsere deutsche Hoffnung Viktoria Regensburg schwierig war, die ja mit Start Nummer 1 gefahren ist und dort auch eine schwierige Sicht hatte, dementsprechend einige Tore eher vorsichtig angefahren ist, aber trotzdem noch eine super Leistung mit Platz 6 rausfahren konnte, denn das Wetter war nicht optimal und Start Nummer 1 im Super-G ist immer schwierig, denn es gibt fast keine Streckenkenntnis, weil ja keine Trainings davor stattfinden, sondern nur die Besichtigung. Dementsprechend hat sie sich dort wirklich sehr respektabel geschlagen und Tina Weirater auf dem Podium bestätigt, dass sie die ganz klare, ja, Top-Favoritin ist für den Super-G bei Olympia, denn sie ist bisher die konstanteste Frau im Frauen-Super-G. Und ja, Anna Veit auch wieder zurück, muss man auch hervorheben, auf Platz 5 sogar. Sie hatte auch gute Bedingungen und ja, hat ein schönes Comeback jetzt gezeigt und sie muss man absolut wieder zur Spitze hinzuzählen, während man sich ja über eine Linse Won eher Sorgen machen muss, denn die hatte Probleme mit ihrem Rücken. Man hat ja noch gesehen, wie sie aus dem Ziel rausgeschoben werden musste. Ja, eine enge Kurve gab es, wo sie ihr die Ski ziemlich verschnitten hat, wo sie quasi auf Null abgebremst hat und dementsprechend einen relativ großen Rückstand hatte. Und daraufhin hat sie ja auch angekündigt, am nächsten Tag im Super-G, der dann ja abgesagt wurde, nicht an den Start zu gehen. Und man muss jetzt schauen, sie meint im Moment ist es ja schwierig. Vielleicht muss sie auch nächstes Wochenende bei den Weltcuprennen wieder aussetzen, aber das wird eine kurzfristige Entscheidung.
Ja, hoffen natürlich, dass es ihr gut ist. Sie ist ja wirklich in den letzten Jahren wirklich sehr verletzungsgeplagt gewesen und da wünscht man sich einfach mal, dass sie dann auch fit bleiben kann, dass ihr Körper auch einfach zulässt, dass sie dann wirklich mal mehrere Rennen am Stück einfach fahren kann, einfach Wettkampfhärte sich auch dadurch erarbeiten kann, dass sie dann wirklich mal wieder Top-Resultate einfahren kann, dass sie dann noch bei Olympia mit dabei ist, weil das muss sie auch noch schaffen, die Olympia-Quali, dass sie die noch einfährt, weil es würde schon ein bisschen was fehlen, wenn sie nicht mit dabei ist. Meine Meinung, sie ist schon ein bisschen die Glamour-Queen zwar und auch Drama-Queen, aber wenn man jemand dabei hat, der immer wieder in den Zeitungen ist, ist es ja auch gut für den Frauensport, für den Ski-Alpinsport allgemein. Also darf man sehr, sehr gespannt sein. Auch ziemlich böser Sturz fand ich, war der von Lara Gut, die auch da übel ausgehoben wurde in der einen Kurve. Gott sei Dank ist bei ihr alles gut gewesen, soweit sie stand danach wieder, konnte dann ja wieder runterfahren. Das war sehr, sehr positiv zu sehen, weil es doch schon durchaus übel auch aussah, aber das war dann auch ein positives Zeichen. Du hast es angesprochen, Florian, das Wetter hat es so ein bisschen kaputt gemacht, Wind, Nebel, zwar dann im Super-G war es dann auch zum Ende hin ein bisschen besser, das muss man auch zugeben, dass sie hatten ein bisschen bessere Bedingungen einfach, aber hat die alpine Kombination am Freitag und aber dann auch ja der Super-G am Sonntag ist dann komplett in die Hose gegangen.
Ja genau, das Wetter am Freitag war schon sehr anspruchsvoll, deswegen hat man ja auch die Kombi am Freitag dann umgestellt und zuerst den Slalom-Durchgang ausgetragen und weil man gehofft hat, am Nachmittag dann den Super-G noch veranstalten zu können. Das hat dann jedoch nicht funktioniert. Zum Slalom nur die Info, Michaela Schifrin wie immer war vorne, hätte aber ein spannendes Duell gegeben, weil auf ja durchaus starke Abfahrtskonkurrenz auch noch mit 1,5 Sekunden Rückstand gelauert hat. Das heißt, sehr schade, dass diese Disziplin dann nicht fertig ausgetragen werden konnte. Am Samstag der Super-G war natürlich auch verkürzt, weil im oberen Streckenbereich sehr starke Winde geherrscht haben, die kein sicheres Rennen ermöglicht hätten. Und genauso musste dann am Sonntag das Rennen auch komplett wieder abgesagt werden. Das heißt, ja, es ist ziemlich schade zu sehen, denn die Superkombination findet eh nur 1 bis 2 Mal pro Jahr statt. Dieses Jahr war sogar das einzige Event jetzt vor Olympia, das als Superkombination ausgetragen wird. Dementsprechend, ja, muss man jetzt schauen. die Nationen müssen sich natürlich jetzt auch überlegen, wen sie denn bei Olympia dann nominieren wollen in der Super-Kombi, da sie keine Vergleichswerte jetzt haben von dem Rennen. Und ja, dementsprechend ist es ein schwieriges Thema im Skisport, weil die Kombination in den letzten Jahren sowieso immer weiter vernachlässigt wurde und fast keine Beobachtung mehr findet.
Ja, da darf man gespannt sein, wie auch allgemein die Zukunft mit der Alpinen-Kombination aussieht. Ich finde auch von dir das angesprochen. Das sieht im Moment wirklich nicht so gut aus. Das wird wahrscheinlich nach und nach deutlich hingehen, als einfach, ja, die Alpine-Kombination so nach und nach verschwindet. Ist schade. Ich finde es wirklich, sehr, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Wettbewerb, weil man einfach die technische und die Speed-Disziplin verbinden muss. Das auch immer wieder sehr, sehr herausfordernd ist und auch einfach festgestellt wird, wer ist wirklich die beste Fahrerin, wer kann die beiden verschiedenen Disziplinen best miteinander vereinen. Deswegen muss man mal gucken, wie das jetzt aussehen wird, auch wie die Wetter natürlich weiterentwickeln wird. Wir haben es ja schon angesprochen. Wir hatten es auch in Deutschland am Wochenende, dass viel Schnee gefallen ist, im Wind. Da müssen wir mal sehr, sehr aufpassen. Dann hoffen wir mal, dass es uns nicht zu sehr begleitet. Wir haben es ja schon angedeutet, dass es in unserer Saisonvorschau, dass es durchaus passieren könnte. Jetzt ist es passiert. Hoffen wir mal, dass es in den nächsten Wochen ein bisschen besser ist und dass die Sportler dann auch ihre Leistungen zeigen können. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zurück und einmal dann nach Deutschland zum Skispringen, wo die Deutschen mal wieder gute Leistungen gezeigt haben.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
Und jetzt sind wir wieder bei Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es schon angekündigt, wir gucken jetzt nach Titisee Neustadt zum Skispringen. Dort waren dieses Wochenende ja die deutschen und internationalen Skispringer aktiv. Und wir fangen mal mit dem Teamspringen an, Florian. Da waren die Norweger mal wieder die beste Mannschaft, auch wenn es sehr, sehr knapp war am Ende.
Ja, die Norweger haben das Ganze nach Hause geschaukelt, sage ich mal, mit dem letzten Springer Johan André Forfang, der da den knappen Vorsprung von 0,8 Punkten noch ins Ziel gerettet hat. Sie waren ja nach der ersten Runde schon nur auf Platz 2, weil Polen fast schon erschreckend stark aufgesprungen ist. Es war ja wirklich beeindruckend, wie sie im ersten Durchgang 13 Punkte Vorsprung auf Norwegen rausgeholt haben und ganze 27 auf Deutschland. Damit hatte ich persönlich nicht gerechnet, da ja vor allem Deutschland die Einzelspringen in letzter Zeit dominiert hat, muss man fast schon sagen. Aber Norwegen hat es dann im zweiten Durchgang doch noch geschafft, zurückzukommen. Vor allem ja, Robert Johansson, Supersprung auf 137,5 Meter, dann ja André Tande nochmal weiter, 139,5 und dann Anders van der Meel hat das Ganze nochmal getoppt mit 141,5. Da sieht man auch schon diese Konstanz im Team. Und ja, der einzige Ausreißer da nach unten war eigentlich Johan André Forfang als letzter Springer, der in Anführungszeichen nur 129,5 Meter im zweiten Durchgang gezeigt hat. Hat dafür auch ein paar Windpunkte dazu bekommen. Also er hatte da eher schlechtere Bedingungen als die anderen letzten Springer. Hat aber trotzdem gereicht, um den Sieg eben nach Hause zu bringen. Und man sieht an den beiden, die ich gerade genannt habe, auch schon die Konstanz im Team. Abgesehen von dem einen Ausrutscher, alle Sprünge über 133,5 Meter. Der weiteste 141,5 von Anders van der Meel. Das war ja eine super Konstanz bei den Norwegern im Team. Während wir ja bei den Deutschen doch immer mal wieder den ein oder anderen Ausreißer auch nach unten hatten. Zum Beispiel Markus Eisenbichler hat fast 20 Punkte verloren mit seinem zweiten Sprung auf einen Robert Johansson, was schon zwei Drittel vom gesamten Abstand sind. Andreas Wellinger und Richard Freitag haben beeindruckende Sprünge wieder gezeigt, vor allem im zweiten Durchgang 143,5 Meter von Richard Freitag. Der springt im Moment wirklich in der Form seines Lebens und er kann es absolut konstant abrufen, was sensationell ist. Auch seine Haltungsloten wieder bei 19 bis 19,5. Und ja, nur Karl Geiger und Markus Eisenbichler waren eben ein bisschen schlechter als ein Maciej Kott und ein Robert Johansson bzw. Daniel André Tande, wodurch eben dieser ja doch relativ große Abstand von 30 Punkten dann eben zustande gekommen ist.
Ja, genau, du hast angesprochen, Karl Geiger war so, wahrscheinlich so ein bisschen der Schwachpunkt in der Mannschaft, jetzt in Anführungsstrichen, wie gesagt, 123 bis 129,5 Meter sind dann doch ein bisschen zu wenig, um dann auch gerade mit diesen konstant starken Sprüngen der Konkurrenz mitzuspringen. Hättest du vielleicht jemand anders dorthin gesetzt oder war die Entscheidung doch richtig von Werner Schüssel, ihn dorthin zu setzen?
Na, ich fand die Entscheidung schon akzeptabel. Also man muss sehen, wir haben noch einen Stefan Laie zum Beispiel im Team, der sehr gut springen kann. Oder ja, Konstantin Schmidt hat am Sonntag dann auch einen rausgehauen im Einzelspringen. Aber sonst, Karl Geiger ist eigentlich der konstanteste vierte Mann im Team. neben, ja klar, Markus Eisenbichler, der ist gesetzt, auch ein Andreas Wellinger und ein Richard Freitag, die sind gesetzt. Und als vierter Mann ist so ein bisschen die Frage eben immer, wie man aufstellt, aber Karl Geiger ist im Moment für mich schon der beste Mann da. Er ist auch im Einzel-Weltcup ist er der am besten Platzierte mit Platz 12, also der beste vierte Mann sozusagen auf Platz 12, wobei Stefan Laie dann nur knapp dahinter ist. Auch im Pius Paschke hat er ja zwei sehr starke Sprünge jetzt die letzten beiden Wochen, aber es ist verdient und ich würde es jetzt aber auch nicht kritisch sehen, wenn die nächsten Sprünge nochmal durchgewechselt wird, um dann tatsächlich den stärksten vierten Mann für Olympia zu finden.
Genau, da darf man mal abwarten, da darf man sehr, sehr gespannt sein. Wie gesagt, wir haben wirklich im Moment eine gute Mannschaft. Da darf man dann gespannt sein, wer dann entsprechend der vierte Mann neben den von dir drei eingesprochenen Willinger, Eisenbichler und Freitag ist. Florian, bevor wir jetzt zum Einzelspringen kommen, müssen wir auf jeden Fall über die Österreicher sprechen. Nur fünfter Platz. Ja, ist eigentlich unter den Ansprüchen der Österreicher, die ja eigentlich zu den Top-Nationen gehören. Aber wenn ich mir mal die Leistung angucke, spricht das im Endeffekt auch dafür, dass es im Moment nicht so läuft. Gregor Schlierenzau ist noch nicht in Form. Auch Manuel Poppinger mit 124 und 130,5 kann noch nicht die Top-Leistung präsentieren, wie zum Beispiel ein Kraftsprung oder ein Manuel Fetten als Erster.
Ja, genau. Ein Gregor Schlierenzauer ist mit beiden Sprüngen jeweils auf Platz 5 gesprungen. Ziemlich konstant bei 127 und 124,5 Metern. Das ist weit unter seinen persönlichen Ansprüchen als, ja, Vierschanzenturniersieger, Weltmeister. Er hat ja alles erreicht in seinem Leben. Aber er möchte jetzt eben nochmal wissen, nur mit den Leistungen reicht es noch nicht für seinen Anspruch eben. Und auch Manuel Poppinger und, ja, Manuel Fetten haben nicht wirklich gute Sprünge gezeigt. Also für ein bisschen unter ihrem Niveau und sie sind ja vielleicht Top 10, Top 15 Springer, ja. Aber eben nicht absolute Weltspitze und so stark wie die Teams in Deutschland, Norwegen und eben auch in Polen besetzen, darf man sich solche kleinen Ausreißer schon nicht leisten. Stefan Kraft hat noch versucht, es wieder rauszureißen, hat auch zwar den zweiten Platz belegt in seiner Gruppe und ordentlich Punkte geholt, nur er alleine kann es dann auch nicht richten. Wir haben es ja bei den ersten beiden Teamspringen der Saison schon gesehen, als Deutschland das Problem hatte, dass sie ein bisschen hinterhergesprungen sind und Österreich dafür sehr stark besetzt war. Jetzt war das mal andersrum. Das hängt auch groß von der Tagesform ab. Also es kann zum Beispiel auch passieren, dass im nächsten Spring dann beispielsweise ein Robert Johansson oder ein Anders Fannemel, die ja beide sehr gute Skiflieger sind, dass die dann mal schlechten Wind erwischen oder dann auf der kleinen Normalschanze nicht gut zurechtkommen und dann Norwegen bloß auf Platz 4 oder 5 ist.
Ja, genau. Muss man mal gucken, wie sich die Österreicher jetzt auch präsentieren. Die sind ja normalerweise dann auch gerade zu Toschinsen trainieren, natürlich top fit dann teilweise. Muss man mal abwarten, wie es sich bis dahin entwickelt und wann es in den nächsten Wochen für die Österreicher weitergehen wird. Gucken wir jetzt mal aufs Einzelspringen, Florian. Das war ja wirklich ein Kampf mit dem Wind. Es wurde mehrfach der Start verschoben. Da hatte man es irgendwie hingekriegt, ein gutes Fenster zu fit. Man hat einen Durchgang hingekriegt, aber ein zweiter war dort nicht möglich. Aber aus deutscher Sicht war das perfekt. Doppelsieg Freitag vor Wellinger. Was will man als deutscher Fan eigentlich in Tbilisi Neustadt mehr?
Wie für die deutschen Heimfans war das natürlich ein sensationelles Ergebnis und auch eine gewisse Belohnung dafür, dass sie so lange ausharren mussten, denn der Wettkampf wurde ja über anderthalb, zwei Stunden immer wieder verschoben. Es wurde dann schon relativ schnell kommuniziert, dass wenn dann nur ein Wettbewerbsdurchgang ausgetragen wird, weil es sonst einfach zu spät am Abend gewesen worden wäre. Und ja, dann hat eben einiges an Warten, musste man einige Zeit warten, bis es dann irgendwann losging. Und es ging ja auch schon sehr erfreulich los mit Konstantin Schmidt, der als erster ran durfte oder auch musste. Denn ja, man muss dazu sagen, er hatte noch Startluke 8, ziemlich weit unten, hat extreme Windpunkte abgezogen bekommen, ganze 15 an der Zahl, weil bei ihm extremer Aufwind geherrscht hat. Den hat er aber auch optimal genutzt und ist auf 133 Meter gesprungen, was ja für die ersten mehr als 35 Starter durchgehend zur Führung gereicht hat. Also er war sehr lange in Führung, bis wirklich die absolute Weltspitze kam und hat damit sogar die Olympia-Quali geholt, wobei man ja bei ihm natürlich nicht sicher ist, ob er tatsächlich bei Olympia dann dabei sein wird, denn eigentlich haben wir schon sechs andere Springer, die bei Olympia mitspringen könnten, die auch regelmäßig schon im Weltcup Punkte geholt haben. Und er hat jetzt in dem Einspringen natürlich top seine Chance genutzt und wird wohl spätestens bei der Vierschanzentournee auch wieder seine Chance nutzen dürfen. Und ja, das war wie gesagt der erste Punkt, worüber sich die deutschen Fans freuen durften. Dann am Ende kamen ja noch Andreas Wellinger und Richard Freitag, die im Moment wirklich einen Lauf haben. Vor allem Richard Freitag springt sensationell. auf 145 Meter, damit der weiteste Satz des Tages. Er ist dann mittlerweile aus Startluke 12 gestartet, das heißt, hat dadurch 15 Punkte abgezogen bekommen, also all die Punkte, die ein Konstantin Schmidt als Windpunkte draufgerechnet bekommen hat. Und ja, so hat sich das Ganze wieder ausgeglichen. Auch die Windverhältnisse waren einigermaßen ähnlich bei den letzten Startern. Also da ging das alles plus minus null. So ein Johann André Forfang zum Beispiel hat noch 6 Punkte dazu bekommen. Aber ja, es waren einigermaßen faire Verhältnisse am Ende. Denn ja, der Wind ist immer mal wieder ein bisschen hin und her gegangen. Und für Deutschland natürlich sehr erfolgreich dann und sehr erfreulich, dass Andreas Fellinger und Richard Freitag ganz vorne gelandet sind.
Ja, auf jeden Fall. Konstantin Schmidt, für mich so ein bisschen einfach die Geschichte des Wettkampfs. Er muss ja wirklich gut genutzt, wie gesagt, 15,5 Punkte abgezogen habe wegen dem starken Wind, aber den musst du noch als junger Springer erstmal nutzen. Der ist, wie gesagt, 18 Jahre, der junge Mann, also von daher, das wirklich sehr, sehr gut genutzt, die Chance, und war dann, bis Robert Johansson gekommen ist, als 37. entsprechend in Führung, und konnte, glaube ich, auch nicht glauben, was ihm da passiert, dass er auch wirklich an Top-Leuten vorbeigesprungen ist. Zum Beispiel konnte es einen Nojaki Kasein nicht schaffen, an ihm vorbeizuspringen, ein Stefan Huler nicht, ein Peter Preusch nicht, also wirklich auch Top-Leute, selbst ein Gregor Schlierenzauer auch nicht, wobei der im Moment auch nicht in Form ist und auch bei eigentlich einem guten Wind es nicht hingekriegt hat, über 120 Meter zu springen. Aber Florian, wir gucken mal von den Deutschen auf die Norweger, die ja das Teamspringen gewonnen hatten und auch bei dem Einzelspringen wirklich gute Leistungen hatten. Daniel Anetande Dritter, Robert Johansson Fünfter und Johan Arne Forfang Siebter bestätigen, dass die Norweger wirklich im Moment sehr, sehr gut in Form sind.
Genau, die drei haben das tatsächlich nochmal gezeigt, haben die Leistung vom Samstag annähernd bestätigt und gezeigt, dass sie souverän und verdient den Teamwettkampf gewonnen haben, aber sind eben nicht an den Deutschen vorbeigekommen in dem Wettbewerb, wobei man auch mal sagen muss, in den Top 8 3 Norweger und 3 Deutsche, das ist sehr beeindruckend. Dazu noch ein Junichiro Kobayashi, der auch die Saison seines Lebens springt, hatte er ja im Sommer schon angekündigt mit seinen 2 Grand Prix-Siegen, aber Deutschland und Norwegen da jetzt heute ganz vorne, sonst die Polen und Österreicher etwas weiter dahinter platziert. Auch ja, ein Stefan Kraft sucht in einigen der springt dieses Jahr noch seine Form. Also er hat immer wieder sehr starke Flüge, aber dann gibt's auch wieder welche, wo er ein bisschen zu viel will und sein ganzes Konstrukt noch nicht komplett zusammenpasst und er dann mal zu spät am Absprung ist oder dergleichen. Und ja, da wird's aber so sein, dass er auf Olympia hinarbeitet und ganz vorne mitspringen wird. Und genau, aber sonst Norwegen klar stark unterwegs, Deutschland auch.
Genau, das sieht bisher wirklich sehr, sehr gut aus. Da natürlich aus deutscher Sicht sich auch mal freuen, mit Blick Richtung Vierschanzenturnier, dass man dort mal 2-3 Leute hat, die vielleicht vorne mitspringen können und mal endlich wieder eine deutsche Nick bei der Vierschanzenturnier hinkriegen. Man darf sehr, sehr gespannt sein. Wir machen jetzt wieder eine kurze Pause. Gucken jetzt, nachdem wir beim Skispringen waren, gehen wir jetzt rüber zu den Biathleten. Aber bevor wir dort rüber gehen, möchte ich natürlich noch einen kleinen Hinweis machen in eigener Sache. Und zwar möchten wir hinweisen auf den Intellectual Fight Club Nummer 9. Kennt ihr Schachboxen nicht? Dann solltet ihr unbedingt am Freitag mal einschalten. Die Kommunikation aus Schach und Boxen verspricht auch diesen Freitag wieder reichlich Action. Ab 20 Uhr geht los, also schaltet ein, sowohl im Livestream bei meinsportradio.de oder aber auch in der App über iOS und Android, die ihr runterladen könnt. Also schaltet ein. Ist sehr, sehr spannend. Ich habe es schon angeschaut, also von daher absolut lohnenswert, mal reinzuhören.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und wir sind hier wieder und gucken jetzt ins Österreich-Show Filzen, wo am Wochenende die Top-Athleten im Biathlon aktiv waren. Und gucken erstmal zu den Damen, Florian, und da war ja so ein bisschen Baby-Power angesagt, möchte ich es mal nennen. Die beiden jungen Mütter, oder jungen in Anführungsstrichen, Daya Domracheva und Anastasia Kuzmina, haben Top-Leistungen gezeigt. Domracheva hat den Sprint gewonnen, Anastasia Kuzmina hat die Verfolgung gewonnen. Und ja, natürlich dass Familien, die entsprechend gefreut haben und vielleicht auch entsprechend angespornt durch die Kinder sein, dass man jetzt den ersten Sieg halt, ja, nach einer gewissen Durstphase einmal feiern kann.
Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Die beiden sind zurück. Da hatten sie ja letztes Jahr auch schon, dass eine Marie-Dora Aber nach Kinderpause sehr stark zurückgekommen ist. Die schwächelt dieses Jahr noch ein bisschen, wird aber bestimmt auch noch in Form finden. Und Daya Domracheva, die absolut zu den Top 3 gehört hat in der Biathlon-Szene, bevor sie ihr Kind bekommen hat, hat jetzt gezeigt, sie ist zurück, hat auch ihre schwere Krankheit, ich meine pfeiferisches Drüsenfieber war es, überwunden und kann wieder ganz vorne mitlaufen, was natürlich immer eine tolle Geschichte ist, wenn man nach so einer schweren Zeit zurückkommt. Das Kind hat sicherlich genügend Kraft dabei gegeben, sollte ja auch wohl behütet sein in ihrer Familie mit Ole Einar Bjørndalen. Und genau dahinter Anastasia Kuzmina, die einzige Doppel-Olympiasiegerin im Biathlon-Sprint, zeigt, dass auch dieses Jahr wieder mit ihr zu rechnen sein wird. Denn sie hat jetzt bei den letzten beiden Olympischen Spielen den 7,5-Kilometer-Sprint jeweils gewonnen. Und jetzt dieses Wochenende hat sie es gezeigt, dass sie es immer noch kann. Sie war Zweite im Sprint und in der Verfolgung dann sogar ganz oben mit gerade mal einem Schießfeder. Da konnte sie Kaiser Meckerein noch davon abhalten, sie zu überholen. Sie ist eigentlich immer eine sehr gute Schützin. Das hat sie jetzt dieses Wochenende eben wieder voll rausgehauen und gezeigt, man muss mit ihr rechnen. Dabei sollte man ja erwähnen, sie hat zwischen 2013-14, zwischen der Saison und 2015-16 gerade mal ein Weltcuprennen bestritten, eben wegen Kinderpause und Verletzung. Und ja, jetzt wieder so da zu sein, pünktlich zu den nächsten Olympischen Spielen, beeindruckend und Hut ab. Und es kann so weitergehen für sie.
Ja, auf jeden Fall. Sie hat das schon in Östersund auf sich aufmerksam gemacht. Da hat es noch nicht für den ganz großen Wurf gereift, aber trotzdem sollte man sie mit Sicherheit in den Augen behalten. Sie ist ja wirklich jemand, die da wirklich sehr, sehr gut ist, auch schon über starke Laufform hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da bin ich da ein bisschen überrascht, dass sie schon in einer so starken Form präsentieren kann. Ansonsten dann in der Verfolgung war dann noch Kaiser Meckerein wieder dann ein bisschen besser, hatte zwar nur zwei Fehler geschossen, mal wieder nicht fehlerfrei geblieben, aber trotzdem auf Platz 2 vorgelaufen von Platz 6 vorher. Sie sieht bisher auch wirklich sehr, sehr gut aus, auch wenn sie noch nicht den ganz großen Sieg bisher geschafft hat.
Nein, das hat sie noch nicht geschafft, aber was sie mal wieder zeigt, sie ist die beste Läuferin im Biathlonfeld, abgesehen von vielleicht Denise Herrmann, je nachdem, welches Rennen man betrachtet. So in der Verfolgung war sie zum Beispiel 17 Sekunden schneller als die Denise und hat da richtig Tempo gemacht auf der Strecke, hat ja auch Daria Domracheva in der letzten Runde noch überholt, obwohl die eine Strafrunde weniger geschossen hatte. Und Daria Domracheva, weiß man, ist eigentlich auch keine schlechte Läuferin und trotzdem hat es Kaiser Meckerein geschafft, 50 Sekunden auf sie gut zu machen und eben in der Schlussrunde an ihr vorbeizugehen. Nur eine Anastasia Kuzmina hat es geschafft, vor Kaiser Meckerein zu bleiben. Und ja, Denise Herrmann hatte ich gerade schon angesprochen, die war absolut keine Konkurrenz, da sie sich diesmal tatsächlich viel zu viele Schießfehler geleistet hat, um da irgendwie mithalten zu können.
Ja, genau, du hast angesprochen, viele Schießfehler bei Denise Herrmann. Im Sprint waren es 4. Da hat man schon gemerkt, okay, das reicht nicht ganz, Platz 28 war es dort am Ende. Und dann in der Verfolgung waren es sogar 5 Fehler, da waren es dann Platz 25, also konnte sich nochmal um 3 Plätze verbessern, ist aber trotzdem eine enorme Anzahl. Da merkt man einfach, dass da noch ein bisschen die Sicherheit fehlt, auch gerade der Wind hat hier so ein bisschen Unsicherheit bereit, das hat sie auch ganz ehrlich so zugegeben. Aber trotzdem geht es auch mal auf die Deutschen ein, Florian, beim Einzel, da muss man ja sagen, Laura Dahlmeier wieder zurück. War okay, möchte ich sagen, ist noch nicht im Topf, das merkt man auch einfach nach der Verletzung, nach der Krankheit. Aber trotzdem war das schon mal gute Ansätze darauf, wo man auf jeden Fall aufbauen kann.
Ja, es war ein solider Einstand mit Platz 16, damit fast innerhalb der Olympia-Quali schon drin, die ja für sie eh kein Problem werden sollte, wenn sie wieder ganz fit ist. Man hat ihr schon angemerkt, dass sie noch nicht ganz auf der Höhe ist, denn ja, 2 Fehler im Liegenschießen, die können mal passieren. Denke ich aber auch nicht, dass das so schnell wiederkommt, denn eine 60%-Quote ist ja für sie nichts. Normalerweise ist sie eine sehr souveräne Schützin, was sie auch im Stehenschießen dann bewiesen hat. Und wenn man dann überlegt, die 2 Schießfehler machen ungefähr 48 Sekunden Rückstand. Sie hatte aber am Ende 1 Minute 10. Das heißt, sie hat nochmal fast 25 Sekunden auf der Strecke auf Daria Domracheva verloren, die wir ja gesehen haben, dass sie die in der Verfolgung auch wiederum 50 Sekunden auf Kaiser Meckerein verloren hat. Das heißt, läuferisch geht dann auch einiges. Sie war, Laura Dahlmeier meine ich, war ja im letzten Jahr auch häufig ganz vorne, was die Laufzeiten angeht und kann da absolut mit den Besten mithalten. Daher denke ich, dass vor allem da im Ausdauerbereich noch ein bisschen was nachkommen wird die nächsten Wochen, wenn die Form dann allmählich gegen den Höhepunkt laufen wird. In der Verfolgung hat sie sich nochmal gesteigert, gerade mal ein Schießfehler. Und dadurch Platz 10, das war sehr erfreulich, aber auch da wieder, dass sie mit ihrer Laufleistung noch weit hinterherhängt für ihre Verhältnisse. Was sie letztes Jahr gezeigt hat, war ja absolut beeindruckend. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie so eine Art von Dominanz dieses Jahr nochmal zeigen kann, wobei es natürlich wünschenswert wäre für die deutschen Fans und den deutschen Biathlon. Aber man muss ehrlich sagen, die Konkurrenz ist groß, auch wenn zum Beispiel eine Marie-Dora Aber oder eine Dorothea Wierer auch jetzt noch nicht die absoluten Top-Leistungen zeigen, Dorothea Vera hat jetzt dieses Wochenende schon was Besseres gezeigt mit Platz 3 und 4. Aber ja, es wird sehr spannend werden. Und in dem Zug können wir auch noch kurz die anderen Deutschen einmal ansprechen, eben im Sprint. Ja, Franziska Hildebrand hat da überzeugt mit Platz 8. Das war ein Hoffnungsschimmer. Sie hatte auch Probleme mit ihrem Fuß, hatte da immer wieder Schmerzen und war schwierig mit dem Laufen. Aber hat dann eine echt solide Leistung gezeigt. Also schnellere Laufzeit als Laura Dahlmeier ist auch mal eine gute Leistung. Und dann Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Marin Hammerschmidt immer im Bereich 25 bis 40. Ist halt kein besonders gutes Ergebnis. Ja, eine Marin Hammerschmidt sieht eigentlich so vom Rennen her gut aus. Hat sie in der Staffel ja gezeigt, wo wir gleich drauf eingehen werden. Aber in der Verfolgung ist auch wieder einiges schiefgelaufen mit 6 Schießfehlern. Genauso wie es bei Franziska Hildebrand schiefgelaufen ist mit 4 Schießfehlern. Und ja, in der Verfolgung war die Laufzeit dann, wie es bei ihr typisch ist, sehr schlecht. Deswegen 28. Platz. Ja, ist leider nichts gemacht aus der eigentlich guten Ausgangsposition von Platz 8 im Sprint.
Ja, hervorheben möchte ich noch, bevor wir jetzt auf die Staffel gehen, auch Vanessa Hinz, die hat von 27 auf 12 gelaufen ist, in der Verfolgung mit nur einem Schießfehler, das war sehr erfolgreich, aber man merkt noch, dass in Deutschland ein bisschen noch am Schießstand hakt, das ist gerade beim Marin Hammerschmidt, ist wirklich sehr, sehr schade, weil sie gute Anlagen eigentlich hat, aber sie kriegt es einfach nicht hin, mal fehlerfrei durch ein Rennen durchzukommen, weil wenn sie fehlerfrei bleiben würde, würde sie, glaube ich, weit vorne mit dabei sein. Also das ist ein bisschen schade, muss man jetzt mal abwarten, sich in den nächsten Wochen das vielleicht ein bisschen stabilisieren kann. Aber das angesprochen, wir schauen mal auf die Staffel und ja, da muss man sich eigentlich fragen, wer soll die deutsche Mannschaft eigentlich besiegen? Also es war wieder ein gutes Rennen, mal hatte man neun Nachlader am Ende, aber trotzdem war von Anfang bis Ende ein gutes Rennen. Es war nicht immer so souverän, aber es war trotzdem im Endeffekt ein tolles Rennen.
Ja, es war zu teilen, war es nicht souverän, großteils aber schon, denn ja, 3 von 4 Läuferinnen haben echt gutes Rennen gezeigt. Ja, gleich am Anfang mal Vanessa Hinz ist sehr gut losgelaufen, hat ja dann auch als Führende, meine ich, übergeben sogar und genau, als Führende übergeben sogar mit 18 Sekunden Vorsprung vor Weißrussland. Und dann als zweite Läuferin, die Franziska Hildebrand, hat eine ganze Minute verloren auf die Italiener, die aber zum Glück davor ja auch schon weit hinten waren, denn man muss allgemein sagen, es war ein relativ schwieriges Rennen. Es gab ja viele Schießfehler, weil es wirklich windig war, windiger auch als die Tage zuvor. Nicht ganz so schlimm, zwar wie in der Männerstaffel, aber trotzdem noch, ja, schon einiges an Problemen eben. Was auch beeindruckend war, dass Vanessa Hinz das so souverän gemacht hat, denn man muss ja sagen, zum Beispiel bei Frankreich, eine Marie-Dorin Aber hat sich ganze 2 Strafrunden geleistet im Stehenschießen und hat damit schon dafür gesorgt, dass Frankreich quasi aus dem Rennen war, wobei ihre Kolleginnen das Team dann doch noch auf Platz 3 gerettet haben. Aber jetzt eben weiter bei den Deutschen, ja, als zweite Athletin Franziska Hildebrand mit 4 Nachladern musste ja den Vorsprung dann wieder abgeben, sodass Deutschland dann einen kleinen Rückstand hatte. Aber dann kam Marin Hammerschmidt, die in dem Rennen wieder mal wirklich gezeigt hat, wozu sie fähig ist und was für ein hervorragendes Potenzial sie hat. Denn ihr Stehenschießen war wirklich beeindruckend. 26 Sekunden hat sie für das ganze Schießen gebraucht. Normal sind bei einem Stehenschießen eher ja 35, 40 Sekunden. Noch dazu ohne Nachlader. Das heißt, ja, sie kam nicht als Erste an den Schießstand, ging aber als Erste weg, hat dann beim Laufen auch noch Zeit rausgeholt, sodass sie dann ganze 22 Sekunden schneller war als die nächstbeste Lena Hecki aus der Schweiz, was übrigens auch eine große Überraschung war. Aber ja, da sieht man auch schon, die Schweiz war dann eine der beiden Staffeln, die noch gegen Deutschland gekämpft hat, neben der Ukraine. Die beiden hatten ja keine Athletin dann am Start, die wirklich gegen Laura Dahlmeier noch eine Chance hatte. Und die konnte dann auch relativ souverän das Rennen nach Hause bringen, hat sich 2 Schießfehler erlaubt, dabei aber dann souverän mit einem Nachlader das ja absolviert, sodass dann die Ukraine mit einem Abstand von ganzen 44 Sekunden auf Platz 2 reingelaufen ist. Lustigerweise genau dasselbe Ergebnis wie bei der WM dieses Jahr im Frühjahr, als Frankreich auch Dritter geworden ist. Die Franzosen haben es ja jetzt auch noch geschafft, den eigentlich schon großen Rückstand von Marie-Dora Aber einigermaßen gleichzuhalten. Und die Schlussläuferin Biscor hat es dann sogar noch geschafft, eben auf Platz 3 vorzustürmen.
Ja, genau. Ich glaube, du hast das Rennen soweit ganz gut zusammengefasst. Ich fand halt ein bisschen enttäuschend, gerade was auch die Norweger gezeigt haben, die eigentlich gute Leistungen durchaus hatten mit ihren Top-Leuten, mit Fenne, mit Solheim, da die gute Leistungen hatten, dass sie ja sich mit 8 Schießfehlern im Endeffekt selbst rausgeschossen haben. Da war dann schon ein Rennen schon schnell vorbei. Eigentlich schade, weil ich durchaus die Chance hatte und die Möglichkeit gesehen habe, dass sie weiter nach vorne kommen können, aber wirklich fühlt sich gar nichts drin in diesem Fall. Also wirklich, ja, enttäuschend muss man ganz klar auch so sagen, was die Norweger dort gezeigt haben. Am Ende 13. geworden, kurz hinter Italien, die 12. geworden sind, haben auch viele Schießfehler erlaubt. Am Ende waren es 3 Strafrunden, die sie laufen mussten. Also ja, muss man sagen, die Top-Nationen, die haben sich dort ein bisschen schwer getan, aber wie gesagt, Deutschland ganz gut. Wenn man jetzt mal von Franziska Hildebrand absieht, gucken wir zu den Männern rüber, Florian, und da muss man sagen, es ist auch einfach so, Johannes Tinius-Bö und Martin Foucault sind die beiden, auf die man achten muss, wenn es darum geht, wer diese Saison die ja entsprechende Weltcups gewinnt.
Ja, und das ist auch gut so, dass es diesmal 2 Athleten sind, die man beobachten muss und nicht nur einen, wie in den letzten Jahren. Johannes Tinius-Bö hat im Sprint wieder mal ein bockstarkes Rennen gemacht, auch in der Verfolgung. Aber ja, im Sprint sich keinen Fehler erlaubt, damit Marta Foucault abgehalten. Und ja, das ist schon mal eine Leistung, denn Marta Foucault ist eigentlich ja mit der schnellste Läufer im Feld. Und wenn man ihn schlagen will, muss Marta Foucault eigentlich Fehler schießen, außer man heißt Johannes Tinius-Bö, der es jetzt dieses Jahr schon 2-mal bzw. mit der Verfolgung dann 3-mal gezeigt hat, wie es funktioniert. Er hat sich keinen Fehler erlaubt, genauso wie Marta Foucault. Und ich war beeindruckt. Marta Foucault hat es auch im Interview danach gesagt, dass er ehrlich beeindruckt war, weil er eigentlich schon ja zwar aufs Podest will und damit schon ein bisschen zufrieden ist, aber eigentlich immer siegen will und die nächsten Rennen sicherlich jetzt noch mehr motiviert sein wird, diese neue Konkurrenz, die da auftaucht, ja auch irgendwie zu besiegen. Aber es ist ein extrem spannendes Duell bisher. Ja, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, denn was man in der Verfolgung gesehen hat, war wirklich ein sehr schönes Rennen, als Johannes Tinius-Bö beim ersten Schießstand direkt den einen Fehler mehr geschossen hat und dann sind sie ja quasi parallel gelaufen. Das ganze Rennen lang haben sich beäugt und dann am letzten Schießen stehend 3 Fehler für Marta Foucault. Das hat es sehr, sehr lange nicht gegeben und es war auch beeindruckend, auf welche Art und Weise Johannes Tinius-Bö das ein bisschen herausgefordert hat, denn Marta Foucault ist ja dafür bekannt, dass er immer mal wieder ein taktisches kleines Spielchen, ein kleines Scharmützel rausholt, um die Gegner zu verunsichern. In dem Fall war es so, dass Johannes Tinius-Bö es geschafft hat, den ersten Schuss zu setzen und wirklich eine starke Serie abgezogen hat, wo Marta Foucault dann nichts gegensetzen konnte und ja, all seine Spielchen verloren waren und er sich dann gerade noch auf Platz 3 gerettet hat vor Simon Schemp.
Ja, das war wirklich ein sehr enger Fight. Da gab es ja auch die Diskussion, hat Foucault Schemp behindert, weil er ein bisschen vorgelaufen ist und Schemp ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist. War wohl aber alles sauber. Er konnte ihn ja schwer sehen, weil er ein bisschen in seinem Rücken war und natürlich die schnellste Spur haben wollte. Aber ich denke, es trotzdem passiert mal im Sport. Da geht es um einen Zentimeter und diesmal war Simon Schemp vielleicht der Pecher. Da vielleicht das nächste Mal das Glück, dass er vor ihm ist und dann ja, vielleicht passiert es dann, dass der Foucault irgendwie hinten reinläuft, keine Ahnung. Also man hat gesagt, das wird sich irgendwann mit Sicherheit wieder ausgleichen, also darf man sehr, sehr gespannt sein. Ich freue mich, ob das einfach diesen Zweikampf gibt. Du hast angesprochen, Florian, zwischen Bö und Foucault, dass nicht Foucault wieder alles dominiert, wie er will. Und gerade auch die 3 Fehler beim letzten Schießen waren sehr, sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hat man von Foucault, ich glaube, in der Form auch ewig, also ich meine noch nie gesehen, so ein Gefühl einfach, 3 Fehler im letzten Schießen, wo er eigentlich wirklich eine Bank ist, was er im letzten Schießen das Ding immer noch nach Hause fährt. Also sehr, sehr überraschend. Auch überraschend fand ich Jakob Fack, der 2. und 3. geworden ist, oder 2. in der Folge, 3. im Sprint, sehr, sehr stark sich präsentiert, mit jeweils nur einem Fehler, aber da fehlt es noch so ein bisschen im Laufen, muss man sehen, wenn man sieht, er hat nur einen Fehler geschossen, aber hatte bei 2 Strafrunden weniger über fast eine Minute Rückstand in der Verfolgung auf Bö, also muss er da vielleicht ein bisschen arbeiten, aber kommen wir jetzt mal zu den Deutschen, Florian. Simon Schemps hat angesprochen, 2-mal 4., bisschen Pech dann bei der Verfolgung schon angesprochen, aber trotzdem kann er damit eigentlich zufrieden sein.
Er kann damit zufrieden sein, vor allem, weil er ja schon vor dem Wochenende gesagt hat, dass er grundsätzlich mit seinem Saisonstart zufrieden ist, weil er noch nie mit so vielen Punkten aus Östersund abgereist ist. Er ist ja eher dafür bekannt, ein Spätstarter zu sein und dann so im Januar, wenn es zu den Weltcup-Höhepunkten geht, in Oberhof, Ruppolding, Antholz und dann auch noch die Wochen danach, unter anderem bei der Weltmeisterschaft bzw. dieses Jahr Olympischen Spielen, seinen Saisonhöhepunkt zu erreichen. Dementsprechend ist es sehr erfreulich, dass er jetzt schon so gut in Form ist und ja, ein bisschen für die Deutschen die Fahne hochgehalten hat in der Verfolgung, denn die anderen haben da mal wieder tief in die Fehlerkiste gegriffen und sich den einen oder anderen Fehler zu viel erlaubt, um wirklich vorne angreifen zu können. Es ist natürlich schade, dass er sich gegen Marta Foucault nicht mehr durchsetzen konnte im Sprint. Du hast es ja schon kurz erklärt, das war ja einfach eine Wettkampfsituation, da das Einfädeln auf der Zielgerade. Und das Marta Foucault ist klar ein bisschen zwischen zwei Spuren gelaufen, hat sie nicht klar entschieden. Aber es ist auch verständlich, dass er sich dann schlussendlich für die Spur entscheidet, die Simon Schemp auch wollte, denn es war nun mal die direkte Spur und schlussendlich hätte Simon Schemp auch die Möglichkeit gehabt, ganz außen rum zu laufen und dementsprechend, ja, ist so passiert, es wird sich irgendwann wieder ausgleichen und dementsprechend kann man das auch schnell vergessen. Die beiden haben sich ja auch fair beieinander ja dann entschuldigt, beziehungsweise noch kurz miteinander geredet und dann war auch wieder alles gut. Ja, aber abgesehen davon, im Sprint haben die Deutschen eine super Leistung gezeigt. Simon Schemp Vierter, Arndt Peiffer Sechster, Erik Lesser auf 8 mit einem schnellen Schießen mal wieder und Philipp Navrat, ein neuer Mann im Weltcup-Kader dabei, direkt mal fehlerfrei mit einer hohen Startnummer, irgendwie ungefähr Nummer 105 von 109, ist er noch ganz vorgelaufen auf Platz 9 und damit sogar hat die halbe Olympia-Quali gesichert. Doch ja, im Verfolger sah es dann leider schon wieder anders aus. Arndt Peiffer zurückgefallen auf 12, Erik Lesser 15. Jo, Benedikt Doll hat es noch ein bisschen besser gemacht, hat sich sogar auf 27 verbessert, aber Philipp Navrat konnte leider seine Leistung nicht bestätigen. Da muss man auch sagen, er hat 4 Fehler geschossen, das heißt, ja, eine okay, solide Leistung, 80% Schussquote, das passt, aber im Läuferischen fehlt es bei ihm halt einfach noch. Man hat es ja auch gesehen im Sprint, als er auf der letzten Runde noch 3-4 Plätze verloren hat, leider. Sonst wäre das eine wirklich noch bessere Platzierung geworden. Ja, das heißt, da wird es auch spannend zu sehen sein, ob man ihn die nächsten Weltcup-Stationen noch im Kader sehen wird, weil er hat sich schon angeboten mit dem einen Rennen und er sollte eigentlich auch die Chance verdient haben, das nochmal bestätigen zu dürfen.
Ja, genau, muss man gucken, da ist er ein bisschen so noch Duell, da wäre es entsprechend 5 bekannt zwischen ihm und Johannes Kühn, die ja beide eigentlich gute Leistungen bisher gezeigt haben, beide überrascht haben bei einem Weltcup im Sprint. Ich glaube, Beiwert ist glaube ich 10. geworden, wenn ich mich sogar nicht täusche, also von daher gute junge deutsche Leute, die danach kommen, wenn man mal guckt, auch Benedikt Doll ist Läufer, schießtechnisch einfach ja wieder unter aller Kanone, 5 Fehler im Sprint und dann 4 im Verfolger, hat dann noch 20 Plätze gut gemacht, aber trotzdem sind das auch zu viel und auch Lesser mit 6 Fehlern insgesamt, Arndt Peiffer mit 4 im ersten Stehen, Schießen hat er 4-mal daneben geschossen, also Sachen, die dann noch überraschen, die Deutschen noch ein bisschen daran arbeiten müssen, dass sie einfach eine gewisse Sicherheit bekommen, auch gerade wenn dann schwierige Bedingungen kommen, dass sie genug Selbstvertrauen haben, sodass sie vorne mitschießen können. Florian, jetzt gucken wir ja auch hier zu der Staffel, die es ja auch dort gab und da war man vielleicht so ein bisschen favorisiert, auch gerade wenn man gesehen hat, dass zum Beispiel die Norweger nicht mit ihrer absoluten Top-Mannschaft aufgelaufen sind, aber die Norweger haben das trotzdem wirklich sehr, sehr stark gemacht.
Ja, die haben es sehr stark gemacht. Das Rennen war ja stand kurz vor der Absage, weil es extrem windig war, also es waren fast schon ja wirklich grenzwertige Bedingungen, weil es die Windfahnen einfach so hin und her gerissen hat. Man hat auch gesehen, es gab sehr, sehr viele Schießfehler. Österreich hat 4 Strafrunden geschossen zum Beispiel, ist sogar überrundet worden dann und musste aus dem Rennen raus. Und das beim Heimweltcup. Aber auch andere Nationen hatten einige Probleme. Schweiz 5 Strafrunden, nur um noch eins zu nennen, auch Frankreich 3 Strafrunden. Und dementsprechend auch die Abstände waren sehr, sehr groß. Norwegen hat es als einziges Team geschafft, die Fehler in einem normalen Bereich zu halten, mit 9 Nachladern insgesamt, während Deutschland auf Platz 2 schon insgesamt 17 hatte, also knapp doppelt so viel. Und dadurch ergibt sich ja dann auch schon so ungefähr der Zeitabstand. Und in dem Rennen hat man gesehen, ganz vorne hatte Norwegen Ole Einar Bjørndalen und der hat einfach so eine Erfahrung, der hat es sehr souverän gemacht, dass er ganz vorne rausgegangen ist nach dem zweiten Schießen, wobei er dann noch von Belgien, Überraschung, überholt wurde, die da Michael Rösch aufgestellt hatten, was ja auch eine interessante Geschichte ist. Bjørndalen einfach mit der Erfahrung fehlerfrei geblieben, vor allem beim zweiten Schießen. Und das Stehenschießen bei den Deutschen war da häufig ein Problem, denn Erik Lesser, Benedikt Doll und Arndt Peiffer haben ja allesamt 3 Nachlader gebraucht im Stehenschießen, haben sich aber alle um die Strafrunde rumgezittert. Das heißt, Hut ab davor, das so eng zu machen und dann doch zu bestehen. Es war ein gutes Rennen, eine gute Reifeprüfung, um eben da psychisch das durchzuziehen, weil ja, sie haben massig Zeit verloren durch die Nachlader, weil es eben mit dem Wind wirklich schwierig war. Aber war gut zu sehen, dass sie es dann noch geschafft haben, die Strafrunde wenigstens abzuwenden. Vor allem zum Beispiel für einen Benedikt Doll, der ja in Sprint und Verfolger, wie angesprochen, viele, viele Fehler geschossen hat.
Ja, genau. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich finde, waren die Norweger wirklich sehr beeindruckend. Ich finde auch, Lars-Helge Bickland ist bisher eine starke Saison gelaufen, wirklich Top-Leistung gezeigt. Immer wieder in den Verfolgern nach vorne gekommen, immer wieder Top-Ten-Platzierung. Also von daher, bei den Norwegern passt wirklich sehr, sehr gut. Die Deutschen müssen, wie von den Englischen noch ein bisschen am Stehenschießen arbeiten. Haben sogar, wenn man Simon Schemm noch dazu rechnet, auch da eigentlich alle Nachlader, die möglich waren, aufgebaut. Von 12 möglichen haben sie 12 genutzt. Aber Gott sei Dank die Strafrunde vermieden und auch waren es am Ende zwar fast 2 Minuten Rückstand. Aber wenn die Norweger einfach so konstant schießen, dass auch ohne ihre Top-Leute wie den Taje Bö, wie den Johannes Tinius Bö oder auch den Lars Emil Hegge Svensson, so ist richtig, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Das muss man ganz klar so sagen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gucken dann uns mal die Ergebnisse in den Eiskanälen an. Da gab es ja auch wieder einiges im Rodeln-Skeletten.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wir alle wissen, hatten wir ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnetzt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Und jetzt sind wir wieder bei Kaltschneuze, eurem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de. Ich habe es angekündigt, wir gucken jetzt mal in die Eiskanäle dieser Welt und machen Stopp in Winterberg, wo die Skeletonis und Bobfahrer letztes Wochenende aktiv waren. Gucken erstmal zu den Damen beim Skeleton. Florian, da Jacqueline Lilling ihr erstes Rennen auf ihrer Heimbahn gewonnen. In den letzten Jahren ist es bisher nicht gereibt, aber jetzt am Freitag hat es für sie gereicht, dass sie endlich mal auf der Heimbahn ihren Sieg feiern durfte.
Genau, sie hat zweimal Laufbestzeit aufgestellt und das ist wirklich beeindruckend, vor allem wenn man mal in die Läufe reinschaut, dann hat sie am Start 15. Rückstand gehabt auf Elena Nikitina aus Russland, die ja auch eine der Top-Athletinnen ist. Und ja, 15. ist einiges, aber sie hat es geschafft, es aufzuholen und eben gerade so Laufbestzeit auch im ersten zu fahren. Da war sie noch genau zeitgleich mit Nikitina aus Russland eben. Aber im zweiten Lauf hat sie dann keine Zweifel gelassen, hat da 25 Hundertstel auf sie noch rausgeholt. 24 auf Elisabeth Werthner aus Kanada und ja, hat souverän eben den Sieg geholt. Tina Herrmann war nach dem ersten Lauf auch noch Dritte, ist dann leider zurückgefallen auf den 5. Platz mit der nur 12. Laufzeit im zweiten Durchgang. Aber ja, ich meine, Heimsieg für Jacqueline Lölling ist super, mehr kann man eigentlich nicht fordern, vor allem weil sie im Gesamtweltcup jetzt auch Führende ist, während Tina Herrmann auf Platz 3 liegt und dementsprechend die deutschen Frauen zumindest top vorbereitet sind für Olympia.
Ja, genau. Die dritte Deutsche Anna Fernstadt als Neunte hat knapp den zweiten Platz, dritte Top-8-Platzierung verfehlt. Sie braucht insgesamt 3 Top-8-Platzierungen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Also darf man mal gucken, ob sie es die nächsten Wochen noch schafft, dass sie diese 2 fehlenden Platzierungen noch hinkriegt, aber sie hatte gute Ansätze. Wie gesagt, im zweiten hat sie nicht so ganz funktioniert, da hatte sie einige Fehler drin, sodass sie dort von Platz 7 noch zurückgefallen ist auf 9, aber trotzdem denke ich, dass sie das schaffen sollte, weil sie das durchaus das Potenzial hat. Man hat es im ersten gesehen. Dann bei den Herren war es mal wieder Sung Bin-Yun, der gewonnen hat, wirklich ganz, ganz knapp in Martin Zukus. Es gab dort nur einen Durchgang, weil das Wetter einfach nicht mehr zugelassen hat. Das war wirklich so ein bisschen auch das Problem dort. Man hat es einfach gemerkt. Der Wintereinbruch, ich denke, ihr habt alle vor eurer Haustür irgendwie Schnee bekommen, hat dort hier eine große Rolle gespielt. Noch gerade in Nordrhein-Westfalen war dort sehr getroffen. Axel Jung als Sechster war dort bester Deutscher und die anderen, Christopher Grote als 10. aber auch Alexander Gassner als 16. hatten so ein bisschen mit den Bedingungen einfach zu kämpfen und haben dort nicht ihre Leistung anknüpfen können. Aber dann am Samstag, Florian, gab es sehr, sehr Erfreuliches aus deutscher Sicht. Stefanie Schneider und Lisa Buckwitz haben mal wieder einen deutschen Sieg im Weltcup bei den Bobdamen gefeiert.
Genau, und das ist natürlich beim Heimweltcup die bestmögliche Bahn, um das zu erreichen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt schon auf Olympia schielt und da auch auf eine Medaille hofft, denn die Bahnen sind durchaus unterschiedlich, weil es in Winterberg ja eher ums Gleiten geht, während die Bahn in Pyeongchang durchaus sehr anspruchsvoll ist und dort vielleicht dann die anderen Fahrer eher im Vorteil sind, vor allem weil es keinen Heimvorteil für die deutschen Athletinnen gibt, weil die dort ja wirklich auch trainieren und dementsprechend die Bahn in- und auswendig können. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ein super Resultat, zwei Teams auf dem Podium. Mariama Jamanka ja auch noch auf Platz 3 mit einer sehr guten Leistung. Anna Köhler, ja, solide auf Platz 8 immerhin. Und das Wichtigste ist ja eigentlich, dass es die Deutschen jetzt endlich geschafft haben, einen Sieg zu feiern und wirklich die ganzen starken Konkurrenten aus Nordamerika zu schlagen, mit Jamie Grubb-Poser und ja, Kelly Humphries, die immer vorne dabei ist, und auch Elena Myers-Taylor. Die, ja, das sind ja eigentlich die drei großen Bob-Teams, die es im Frauen-Weltcup-Zirkus gibt. Und die allesamt zu schlagen, ist eine besondere Leistung, die auf jeden Fall eine richtig große Portion Selbstbewusstsein geben sollte.
Auf jeden Fall. Stefanie Schneider, die war ja letzte Woche noch in Whistler gekippt, also von daher, dass sie sich dort so zurückkämpft, war wirklich sehr, sehr positiv. Es war, glaube ich, erst der 9. Weltcup insgesamt. Und dann dort im 9. Weltcup den ersten Sieg zu feiern, umso schöner natürlich. Mariama Jamanka hat Gott sei Dank sich nicht verletzt. Sie ist ja in der Zielkurve gestürzt gewesen und hat sich dort mit ihrer Teamkollegin Annika Drazik, die das erste Mal mit dabei war, sind so ein bisschen übers Eis geschifft, aber alles gut. Sie konnten ohne großen Verletzungen nur mit ein bisschen Schrecken davon kommen. Also war wirklich ganz, ganz gut. Ganz interessant fand ich auch, dass es ein jamaikanisches Team weit nach vorne geschafft hatte. Sie waren nach dem ersten Durchgang. Jasmine Fenneter, Victorian und Carrie Russell sind am Ende 7. geworden. Sehr, sehr schön auf jeden Fall, dort mal wieder Jamaika zu sehen. Ich musste sofort an Cool Runnings denken. Ich weiß auch nicht wieso, aber das war irgendwie so die Verbindung dazu einfach. Und Florian, jetzt kommen wir mal zu den Männern rüber. Da haben die Deutschen ja einige Probleme gehabt. Es war aber schon ein bisschen besser. Es war ja noch nicht so, aber gerade im Vierer hat es wirklich sehr gut ausgesehen.
Und vor allem der Vierer-Bob war souverän mit einem Dreifachsieg. Lochner erster, dann Walter und Francesco Friedrich auf Platz 3. Und damit wirklich die gesamte Weltelite mal wieder in die Schranken gewiesen. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Erfolg für das Team, da sie ja schon lange jetzt Probleme hatten und immer wieder überlegt haben mit den Bobs, welcher der beiden jetzt der bessere ist, der FES oder der Wallner Bob, und ja, wirklich auch Probleme mit der Geschwindigkeit hatten und die nicht hochbekommen haben. Jetzt hier hat endlich mal wieder funktioniert und ja, ein Dreifachsieg ist die bestmögliche, ja, der bestmögliche Weg, weitere Motivation zu schützen, dass es dann in Richtung Olympia auch da nach vorne geht.
Ja, das hoffen wir mal auf jeden Fall. Der Vierer scheint jetzt sich ein bisschen eingependelt zu haben. Wie gesagt, in zwei gab es noch einige Probleme. Francesco Friedrich ist zwar Zweiter geworden, hat dort positive Sachen gezeigt, aber Nico Walter nur 9. und für Jonas Lotte zum 2 wirklich gar nicht, nur 16. fast eine Sekunde Rückstand auf den überraschenden Gewinner, den wir diese Woche hatten, den Schweizer Clemens Bracher, mit dem vorher keiner gerechnet hatte, aber wirklich ein gutes Rennen gezeigt, von oben bis unten wirklich zwei sehr, sehr starke Läufe gezeigt, also von daher auch verdient sich dort den Sieg gesichert. Und wir gucken jetzt mal rüber zu den Rodler und Rodlerinnen, die dieses Mal am Wochenende in Whistler waren, Florian. Und da gab es deutschen Vierfachsieg in jedem einzelnen Rennen, statt einen Deutscher ganz, ganz oben.
Genau so war es. Wieder mal deutsche Festspiele beim Rodeln. Man ist es ja schon so gewöhnt. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass es tatsächlich auch dieses Wochenende funktioniert hat. Denn die Kanadier waren ja auch stark. Samuel Adney hat es bei den Herren fast geschafft, auf Platz 1 zu fahren. Wäre dann nicht Felix Loch gewesen, der seinen dritten Saisonsieg jetzt schon gefeiert hat. Und wie der Alte ist, hat er seine kleine Krise, die er jetzt am Anfang der Saison auch hatte, beeindruckend überwunden und ist Top-Favorit für Olympia. Und bei den Frauen gab es mal wieder einen Sieg für Tatjana Hüfner. Ist auch schon ein bisschen her, dass sie das letzte Mal gewonnen hat, weil in letzter Zeit ja Nathalie Geisenberger die dominante deutsche Athletin war. Aber zwischen die beiden hat sich diesmal noch Alex Gaff auch aus Kanada eben geschoben, die bei ihrem Heimrennen beinahe den Sieg einfahren konnte. Noch knapper war es sogar in der Teamstaffel, als Kanada gerade mal 41.000stel, also wirklich nur ein Wimpernschlag hinter Deutschland war. Und ja, das Rennen wäre auch eigentlich eine schöne Geschichte gewesen, wenn Kanada es gewonnen hätte, denn ich meine, Heimweltcup und dann einen guten Rodler bei den Männern dabei, eine bei den Frauen, und damit dann die Teamstaffel zu gewinnen, wäre maximale Ausbeute gewesen für das Team. Aber so haben es die Deutschen wieder mal geschafft, haben es souverän ins Ziel gebracht und ja, sensationelle Saison bisher.
Genau, zumal die Kanadier auch Bahnrekord gefahren sind, aber die Deutschen haben dann einen neuen Bahnrekord aufgestellt. Das war wirklich ein gutes Rennen. Die Deutschen dann haben sich wirklich am Ende dann wirklich ganz, ganz knapp durchgesetzt, aber Toni Engels, Sascha Binnicken sind wirklich, die können wirklich alles rausholen, habe ich so das Gefühl. Was die im Moment zeigen, ist wirklich ganz, ganz stark, muss man einfach so sagen. Das war's jetzt auch schon, bevor ich jetzt noch kurz einen Hinweis machen, einmal noch zu einer Disziplin, die wir bisher noch nicht so beleuchtet haben, einfach aufgrund des fehlenden Wissens und der fehlenden Expertise dort, und zwar das ist Curling. Da hat von am Wochenende oder in der letzten Woche auch die Qualifyings oder die Qualifizier-Event einfach statt für Olympia. Da sind die deutschen Mannschaften beide leider gescheitert, beide nur 2 Siege eingefahren, konnten sich somit nicht in den Top-Plätzen positionieren. Sie brauchten dafür Platz 3. Davor haben sie es leider nicht geschafft. Da waren sie, die deutschen Männer waren 7. Das gibt um Baumann. Und bei den Damen war es am Ende Platz 6. Wie gesagt, nur jeweils 2 Siege ist einfach dann zu wenig, um sich für Olympia zu qualifizieren. Darf man gespannt sein, wie sie das jetzt weitermachen, die Saison sich präsentieren werden. Da muss noch ein bisschen was getan werden, um mit den Top-Leuten international mitzuhalten. Aber wie gesagt, ist so ein bisschen eine Randsportart, die wir auch einfach aufgrund der vielen Expertise nicht so begleiten können. Trotzdem, wir jetzt am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schickt uns gerne ein Feedback über iTunes. Gebt uns gerne 5 Sterne, wenn euch gefallen hat. Oder auch gerne kritisches Feedback. Was sollen wir mehr machen? Wenn ihr auch dabei sein wollt, könnt ihr es auch gerne schreiben. Sowohl dort, aber natürlich auch über die Kommentarfunktion bei meinsportradio.de, über Facebook oder auch über Twitter. Dort haben wir jeweils unter dem Namen Kaltschneuzig eine Seite erstellt, wo ihr uns folgen könnt, wo ihr uns Fragen stellen könnt, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Natürlich nochmal der Hinweis aufs Tippspiel. Dort könnt ihr auch noch mit dabei sein. Sieht bisher wirklich sehr, sehr gut aus. Florian war besser letzte Woche, also letztes Wochenende in Hochfilzen, hat dort mit 68 Punkten den Gesamtsieg eingefeiert für Hochfilzen, wirklich sehr, sehr stark, ich nur mit 57, muss aber zugegeben auch einmal vergessen zu tippen, wobei ich das Ergebnis wahrscheinlich nicht getippt hätte, also von daher verdient letzter dort bei dem Weltcup geworden, da werde ich den nächsten noch natürlich anarbeiten, um entsprechend Florian wieder zu überholen, und ansonsten bleibt uns dabei, nächste Woche haben wir uns auf jeden Fall wieder, Tobi hat es jetzt nicht mehr geschafft, sucht wahrscheinlich noch in Duisburg richtige öffentliche Verkehrsmittel. Aber nächste Woche ist er mit dabei und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder zum Thema geht. Wintersport, kaltschnäuzig auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.